der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute haben wir wieder ein richtig spannendes Thema, fast eine Fortsetzung oder eine Vertiefung. Wir reden heute über Business-to-Business, Demand Gen. Und ich habe einen ganz tollen Gast. Darf man Gast eigentlich sagen? Gast, Gästin? Nee, man sagt Gast, oder? Herzlich willkommen, Jana Pärchen von Project A. Moin, Jana.
Hallo, Erik, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Bist du eigentlich Berlinerin?
Nee, ich bin Schwab. Also ursprünglich aus Stuttgart, aber dann natürlich irgendwann wegen Startup-Nähe nach Berlin gezogen.
Ja, das ist cool. Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema heute. Du bist dann eine von diesen Schwäbinnen, die in Berlin sind. Vermutlich wohnst du auch in Prenzlauer Berg oder mit?
Nee, das Kapitel habe ich abgeschlossen. Aber gab's auch mal tatsächlich, ja.
Okay, sehr gut. Wir wollen heute über, aus meiner Sicht, immer noch so ein ganz wichtiges Thema sprechen, weil es im Marketing und auch gerade bei dieser Marketing-Transformation, die ja also stattfindet, über B2B diese mehrstufige Herausforderung von B2B sprechen und jede Menge andere Herausforderungen im B2B auch. Die Stammhörerinnen und Stammhörer wissen, dass wir da schon ein paar Mal auch mit einem Kollegen Raul
Raul, ne? Ja, genau.
Das war die Folge 118 und auch vor kurzem mit Amir, der glaube ich auch eine Verbindung zu Amir Bodenkamp von Heyflow.
Heyflow, genau, eines unserer
154, Portfolio, ja, genau.
Portfoliounternehmen, ja, genau.
So. Und heute haben wir es vorgenommen, auch nochmal die Einordnung zu machen. Und vor allen Dingen aber auch dann auch das Playbook, was muss ich eigentlich beherrschen? Was sind die Herausforderungen im B2B-Marketing? Passt das so als Skript für dich?
Ja, passt super.
Ja. Das Ding, ja. Sehr gut. Wir fangen immer erstmal mit dem Menschen an. Erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du, wie konnte es dazu kommen, dass du jetzt bei Project A bist?
Und vor allem auch bei dir jetzt hier im Podcast sitzt.
Ja,
ne?
gute Frage.
Genau, nee, super, freut mich auf jeden Fall hier sein zu dürfen. Jana, wie schon gesagt, ich bin Teil vom Project A Marketing Team, bin jetzt seit 3,5 Jahren mit dabei, habe tatsächlich damals im Engagement-Bereich angefangen. Also Engagement ist eigentlich all das, was wir Marketing nennen, wenn wir schon den ersten Kundendatenpunkt haben, zum Beispiel E-Mail-Adresse, und dann entsprechend durch Kampagnen den Kunden weiter nurturen. Also wie gesagt, im Engagement-Bereich angefangen und bin dann aber durch die Projekte, die wir mit unserem Portfoliounternehmen haben, immer weiter sehr in diesen B2B-Raum habe mich fokussiert und an dem der Punkt dann auch am Ende dann im Demand-Gen-Team geendet und bin jetzt gerade eben dafür verantwortlich, gemeinsam mit dem Team auch den Bereich Demand-Gen bei uns aufzubauen.
Also das ist in der Funnel-Stufe, vielleicht gehst du mal kurz die, seid ihr so organisiert, dass ihr praktisch entlang der Funnel-Stufen eigene dedizierte Teams habt? Also wie zum Beispiel Engagement und Demand?
Ja, genau. Das ist auf der einen Seite ist es so, Engagement, also kann man schon auch irgendwie so Funnel-Stufen differenzieren. Wir differenzieren uns aber sehr stark nach unserem Portfolio-Unternehmen, weil die ja bei uns, also wir arbeiten da wirklich hands-on mit denen zusammen und sind im Marketing-Team so aufgebaut, dass wir ein Engagement-Team haben. Also das ist aber dann sehr stark, sag ich mal, auf B2C orientiert. Und wir haben auch ein Acquisition-Team, was auch eher so Richtung B2C orientiert ist.
Okay.
Und haben dann aber festgestellt, weil wir doch eine sehr hohe Anzahl auch an B2B-Portfolio-Unternehmen bei uns haben, dass wir auch uns noch mehr auf diesen Demand-Gen oder B2B-Arm konzentrieren und fokussieren wollen. Und aus dem Grund haben wir gesagt, ja, da ist halt einfach viel zu tun. Aus dem Grund wollen wir da noch ein bisschen mehr reingehen und haben uns jetzt auch entschieden, dann noch den dritten Bereich zu öffnen.
Ich hab den Eindruck, dass das allgemein auch jetzt hier, wir hatten jetzt gerade die OMR hier in Hamburg, dass das Thema B2B-Marketing halt also immer mehr in den Fokus kommt. Das kann man überlegen, warum ist das so? Entweder weil im B2C nichts mehr zu heben ist. Auf jeden Fall ist noch im B2B was zu heben, ne? Da sind wir, glaube ich, uns einig, dass der Reifegrad, so das, was man noch tun kann im B2B-Marketing, noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.
Nee, absolut nicht. Also ich weiß nicht, manche denken vielleicht, so, wenn sie an B2B denken, ist es eher so trocken, aber ich finde B2B total spannend und bin auch mega happy, dass ich jetzt in diesem Bereich arbeiten darf.
Ja, super. Dann lass uns gleich einsteigen, also wir sind ja eigentlich schon eingestiegen. Vielleicht so zur Einordnung, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, wie ist eigentlich so der Reifegrad von B2B-Marketing? Gerne, du kannst auch gerne immer wieder den Vergleich zu B2C machen.
Ja.
Ich weiß, dass so historisch ist dieser Podcast immer bisschen B2C-lastig gewesen. Ich glaube, ich spiegelt auch so ein bisschen die Realität im Digital-Marketing ab. Aber B2B wird halt auch immer wichtiger. Deshalb führ uns ruhig nochmal so durch, deine Sicht, eure Sicht, wie eigentlich so die Entwicklung von B2-Marketing, B2B-Marketing so in den letzten Jahren, Dekaden irgendwie sich so vollzogen hat.
Ja, genau, richtig. Genau, eigentlich wie alles hat natürlich auch B2B-Marketing seine Entwicklung. Und wenn wir mal von ganz zu Beginn uns traditionelles Marketing anschauen, dann ist traditionelles Marketing, kann man sagen, ist eher so, sagen wir mal, so eher Awareness-orientiert. Mhm. Ich fange mal an, auf der einen Seite gibt es ein kleines Unternehmen, die sagen, okay, wir haben unser Vertriebsteam, wir haben auch unser Marketing-Team. Mhm. Marketing, mach doch mal bitte jetzt Marketing-Kampagnen für uns. Mhm. Und wie schon gesagt, das ist dann wirklich sehr so auf Awareness fokussiert und auch weniger, sag ich mal, weniger so Daten. Grundlegend. Dann gab es die Entwicklung im Bereich B2B und viele Unternehmen haben dann von Lead Gen oder Lead Generation gesprochen. Und das war genau dann der Punkt, an dem Marketing so etwas taktischer geworden ist, auch zum ersten Mal dann wirklich auch mit die Kampagnen auch mit KPIs hinterlegt wurden, wo es dann zum Beispiel war, okay, wir generieren jetzt eine Anzahl an MQLs, Marketing Qualified Leads, und geben die dann also taktisch systematisch an Sales weiter. Mhm. Also da waren dann, wie gesagt, also eher so ein bisschen strategischer war das Marketing aufgebaut und auch dieser Datenpunkt wurde immer interessanter, also MQL, aber auch die Kosten zu tracken, also CPL, Cost per Lead.
Mhm. Also ja, und die hast du schon mit der Vorstufe von also gerade in der noch nicht rein digitalen Marketingwelt, hast du damit schon mal Berührung gehabt, also wie B2B-Unternehmen früher messen, Kataloge,
Salesmannschaften? Tatsächlich ja, weil diese Entwicklung, die ich gerade erzähle, ist nicht nur auf der, sag ich mal, historischen Timeline abzubilden, sondern es hat auch ganz viel was mit dem Reifegrad von verschiedenen Unternehmen zu tun. Ne? Mhm. Es gibt ja einige Unternehmen, die schon sehr digital affin sind und bei denen ist Daten, das ist bei denen gegeben. Mhm. Aber dann gibt es wiederum auch Unternehmen, gerade wenn wir jetzt bei uns in unserem Investment Private Equity Arm schauen, die sind noch nicht so digital aufgebaut. Und da stimmt dieses Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales auch nicht so gegeben. Das heißt, das sind tatsächlich Unternehmen, die in unserer heutigen Zeit Marketing machen, aber noch eher in dieser traditionellen Form.
Mhm, okay. Ja, die lass uns mal kurz bei diesen weiteren Stufen weitergehen. Also wir waren ja stehen geblieben bei den, so dass sie es taktisch so mit KPIs untermauern in der Lage sind, MQLs auch mit Kosten.
Ja.
Wie geht's dann weiter?
Genau, also das ist schon mal ein Riesenschritt, wenn das schon mal möglich ist. Mhm. Aber wie schon gesagt, also dann Marketing erstellt dann diese Leads und schiebt die Leads zu Sales rüber. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz häufig im B2B der Moment, wo die meiste Reibung entsteht. Mhm. Dieser Schnittstellung zwischen Marketing und Sales. Mhm. Weil was passiert dann am Ende mit den Leads? Marketing weiß nicht, stimmt die Qualität der Leads und Sales gibt zum Beispiel auch kein Feedback zurück, ob da dieses Volumen reicht. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo wir jetzt auch vom Demand Generation sprechen. Mhm. Das ist nämlich der Bereich, in dem Marketing und Sales auch mit dem Brandteam sehr, sehr eng verzahnt sind und sehr eng miteinander arbeiten. Mhm. Und das funktioniert zum Beispiel auf der einen Seite sehr gut dadurch, dass sie gemeinsame Ziele haben, diese Departments. Mhm. Und da sprechen wir eigentlich nicht mehr von einem MQL, also von einem Marketing Qualified Lead, sondern wir gehen schon eine Stufe weiter in der Entwicklung der Leads, sondern wir sprechen von einem Sales Qualified Lead. Mhm. Und das heißt, beide Teams, Marketing sowie auch Sales, werden darauf incentiviert, die richtige Anzahl an SQLs zu liefern. Mhm. Weil diese KPI SQL bringt einmal den Aspekt mit der Qualität, aber natürlich auch dementsprechend des Volumens. Mhm. Und das ist schon mal so ein großer Aspekt in dieser Entwicklung von B2B-Marketing. Mhm. Des Weiteren geht es natürlich dann auch in die Richtung der Content Creation. Mhm. Also sowohl Sales als auch Marketing hat ja Schnittpunkte mit den Kunden und dementsprechend auch Wissen oder dementsprechend auch Meinungen, wie man dem am besten dann auch mit Content bespielt. Und das ist dann auch ein ganz, ganz großer Aspekt, dass man genau weiß, an welchem Punkt der Customer Journey möchte denn mein Kunde welche Art von Content erhalten.
Mhm. Genau. Was sind so die Einflussfaktoren daraus? Also das eine ist die Customer Journey, aber es gibt auch noch viele andere Dinge, die zum Beispiel irgendwie die Kundensegmentierung, die Produktaffinität etc. Ja. Wo wird das entschieden?
Genau, also Produktaffinität auf jeden Fall natürlich, aber auch Entscheider. Mhm. Ne? Also gerade so Persona zu erstellen.
Das ist ja auch so aus einer B2C-Perspektive ja echt eine Herausforderung, dass Informationsvorbereiter, Vorbereitend, beteiligte ja. Person nicht gleichzeitig Entscheiderin oder Entscheider ist, dass das mehrere Persona sein können. Das muss man vielleicht, also das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst.
Ja, genau. Ja. Deswegen macht es jetzt so eine so vielschichtige Geschichte daraus. Mhm. Ja. Mhm. Und tatsächlich, also wenn wir schon beim Thema Demand Gen sind, und wir sprechen ja heute auch Demand Gen, geht es aber in dieser ganzen Weiterentwicklung noch einen Schritt weiter. Und es kann sein, also das hast du vielleicht auch schon mal den Begriff Revenue Marketing jetzt gehört, der immer wieder, ja, du lachst. War das ja oder nein?
Nee, natürlich. Also ich stelle ja in diesem Podcast immer Fragen, als ob ich das alles zum ersten Mal höre, aber das ist ja auch Teil unseres Geschäftes, dass wir sowas, also es gibt ja auch den, also Revenue, aber ich bin ja heute hier, um von dir zu lernen, die Revenue Marketing, ich grinse nur, weil es gerade das Revenue oder den Chief Revenue Officer in einer gewissen Art von, also gerade im SaaS-Bereich, ne? Und das ist auch eine unglaublich wichtige Disziplin, wo so wahnsinnig viel zusammenwächst. Darf ich dich ganz kurz nochmal einen halben Schritt zurückführen? Die Revenue Marketing, bevor wir über Revenue Marketing sprechen, du hast jetzt über die gemeinsame, ich muss ab und zu immer mal zusammen, nochmal für mich zusammenfassen. Ich habe gehört, das hilft, weil viele uns ja nur audiomäßig hören.
Ja.
Also die Sales und Marketing und Sales Teams werden also gemeinsam incentiviert bei den SQLs. Die Qualität ist dadurch ja schon, dadurch, dass es ein SQL ist und kein MQL mehr, schon gegeben. Du hast von der Menge gesprochen.
Ja.
An welcher Stelle spielen die Kosten dann eine Rolle? Weil oft ist es ja so, Menge, also Volumen mal Kosten ist ja gerade im Digital-Marketing immer eine Herausforderung. In der Regel so mal steigen ja die Kosten, je größer die Menge werden muss, muss man was sagen. Wenn du sagst, gemeinsam incentiviert. Wer hat die Autorität über diesen gemeinsamen Prozess? Also jetzt kostenseitiges zum Beispiel, ne? Sind diese Kostenrahmen, legen die sie gemeinsam fest? Gibt es noch eine dritte Instanz, die da mitwirkt, also zum Beispiel im BI-Bereich? Wer ist sozusagen die Instanz, die darüber wacht?
Ja, genau. Ja, da gibt es, denke ich, jetzt mal verschiedene Meinungen, ne? Mhm. Zu dem Thema. Also was ich denke, was diese übergeordnete Instanz darbietet, ist für mich, wir haben es gerade schon angeschnitten, Revenue Ops. Revenue Ops ist tatsächlich für mich auch die Schnittstelle zwischen diesen beiden Bereichen und die auch diese Hoheit über die, sagen wir mal, Targets und Kosten auch hat. Weil, wie schon gesagt, es gibt Marketing, es verschiedene Teams, die sollen zwar gleich incentiviert sein, aber arbeiten doch anders. Und gerade so ein Revenue Ops sind dafür zuständig, diese, sag ich mal, Top-Down-Management-Targets runterzubrechen in wirkliche KPIs, die man tracken kann. Das heißt zum Beispiel auf der einen Seite Anzahl an Opportunities generiert werden müssen. Ne? Das ist jetzt für Sales eine KPI. Dann bricht man es wieder weiter runter. Anzahl auf SQLs, Anzahl auf MQLs und damit können dann die verschiedenen Departments arbeiten. Das wird dann so weit runtergebrochen, bis es nicht mehr geht und entsprechend aber auch Kosten hinterlegt. Und dann müssen die beiden Teams dann gemeinsam versuchen zu arbeiten, dass sie gemeinsam auf diese KPIs auch kommen.
Ich glaube, super, super spannend. Ich komme auf diesen Punkt, der gerade so bei Revenue Management und Revenue Ops, weil das eine Funktion ist, eine organisatorische Einheit auch, die eben älteren B2C-Marketing nicht existent ist.
Mhm,
ne? Also da gibt's das, und das ist aber spektakulär wichtig, vielleicht im B2B wichtiger als im B2C, weil die Varianz, die B2B ja mitbringt, zum Beispiel nicht nur im Sales-Cycle, sondern zum Beispiel auch in der im Kundenwert.
Ja.
Der ist ja, also ist ja selten, dass du praktisch im B2C etwas hast, dass irgendwie die Bandbreite des Kundenwertes irgendwie um Faktor 10 auseinandergehen kann. Und das gleiche spiegelt sich natürlich auf der Gewinnungsseite auch wieder. Auch die Kosten der Gewinnung hat eine höhere Relevanz. Wenn diese Varianz so groß ist und du hast keine Instanz wie Revenue Ops zum Beispiel, die drauf wacht, dann, was passiert dann? Also vermutlich lässt du viele Opportunitäten aus oder gibst für viele Opportunitäten, also lässt sie aus, weil du sie nicht erschließen kannst, oder zahlst für eigentlich Opportunitäten, die es nicht wert sind, zu viel, weil du so eine Art Blended CAC-Ansatz hast.
Ja, absolut logisch. Ja, klar, warum gibt es im B2C nicht? Also im B2C haben wir super kurze Sales Cycle, also eigentlich haben wir keinen Sales Cycle, ne? Und aus dem Grund haben wir auch einen weniger, also hohen Transaktionsgegenwert. Und deswegen gibt es im B2B-Bereich sehr viele weitere Funktionen in diesem ganzen Team, die es im B2C nicht gibt. Also wir haben jetzt Revenue Ops angesprochen. Was es auch im B2B gibt, ist Customer Success. Also all das, wenn der Customer gesigned hat, wie geht's jetzt weiter? Wir wollen natürlich, dass der weiter signed oder halt nochmal wieder kauft. Und das sind so Dinge, genau, die nochmal so weitere Rollen oder Profile, die dann B2B aufpoppen.
Und weißt du was? Ich glaube, meine Wette, also werde ich vermutlich nie beweisen müssen, aber dass die, dass solche Funktionen wie Revenue Ops in abgespeckter Form auch ins B2C, also gibt's ja schon in manchen BI-Steuerungssituationen, dass das auch ins B2C reinrutschen wird. Also gerade dort, wo B2C halt auch eine gewisse Varianz hat, hohe, also wenig, vielleicht wenig Fälle, aber hohe Kundenwerte und längere Sales Cycles. Also ich glaube, das ist einer der Bereiche, wo auch wirklich B2C von B2B lernen kann.
Ja, ich stütze deine These tatsächlich. Gut. Aus dem Grund, weil wir, also wir haben ja gerade diese Zeiten von Looming Recession und überall wird es total, also ist extrem wichtig, die Kosten einzusparen. Also auch so Marketing Efficiency, so ein Term, der immer wieder aufpoppt. Und aus dem Grund stütze ich die These, weil ich glaube, gerade so eine Rolle, die ist halt sehr stark dazu da, auch wirklich zu schauen, ist die Effizienz gegeben und arbeiten die Teams entsprechenden KPIs.
Genau. Weil die, was ja in beiden Bereichen eigentlich nicht richtig ist, ist mit starren, statischen Budgetansätzen zu arbeiten. Ne? Also das ist ja eigentlich die mega alte Welt, aber die gibt es ja trotzdem noch. Und im B2B ist diese Welt, glaube ich, am schnellsten abgeschafft worden, weil diese Durchschnittsbetrachtung, also Kosten pro Kontakt, pro Kanal, hast du ja gerade schön dargestellt, gar nicht funktionieren. Okay, aber das nur so war für mich nochmal wichtig zu hören. Wir waren beim Revenue Marketing gleich stehen geblieben. Letzte Verständnisfrage. Du hast kurz in so einem Halbsatz gesagt, Marketing und Sales Department und Brand.
Ja.
So, sag bitte kurz nochmal, was die Rolle von Brand. Also Content habe ich verstanden, aber Wo spielt Brand Marketing mit in dieser Kette?
Ja, genau. Brand wird total häufig, wird das vergessen in diesem ganzen Zusammenspiel. Und das ist eigentlich echt schade, weil Brand doch auch einen ziemlich hohen Impact hat, nämlich also wie wird die Marke auch wahrgenommen. Ne? Ist eine positive Wahrnehmung, ist eine negative Wahrnehmung. Und entsprechend dieser äußeren Wahrnehmung fällt es dann Marketing wiederum leichter, die Leads zu generieren, beziehungsweise ihr Messaging auch aufzubauen. Das ist so ein Punkt, warum Brand wichtig ist. Brand ist aber auch wichtig, um so intern die Teams so darauf zu poolen, in welche Richtung sie agieren. Also wie sprechen wir mit unserem Kunden? Wie stellen wir uns da? Und genau aus dem Grund ist halt, hat jetzt Brand eher so diesen, sag ich mal, Awareness-Faktor, aber auch diesen Positioning-Faktor.
Okay, gut, aber das klingt total, also total logisch. Die, aber die, weil du auch sagst, gemeinsame Incentivierung, es gibt aber keine Möglichkeit, also nee, oder dass auf der Brandseite irgendwas mit incentiviert, weil die haben im Grunde keine quantitative Einflussmöglichkeit.
Nee, tatsächlich haben die das. Also generell Brand-Tracking, wenn mir das mal, also wenn es da mal eines Tages diese eine Lösung gibt, ich bin so dankbar. Also Brand-Tracking ist super schwierig.
Ja, total nervig.
Ja, okay. Also.
Na gut, aber wenn es einfach wäre, könnte es jeder.
Ja.
Die Revenue Marketing, aber das, dieser Ausflug hat mir sehr geholfen, nochmal diese Struktur zu greifen und auch praktisch die Schönheit von Revenue Ops als Funktion irgendwie zu greifen.
Ja.
Aber bitte führ uns nochmal durch, was Revenue Marketing eigentlich macht.
Ja, genau, also Revenue Marketing ist gerade auch so eins dieser Buzzwords. Und was ist Revenue Marketing? Eigentlich Revenue Marketing ist nichts weiter, als dass man sich halt noch weitere KPIs ansieht. Ich habe jetzt davor gesprochen von SQL und MQL im Demand, natürlich aber auch vom Kostenaspekt, also was kostet uns ein Lead. Und jetzt geht es bei Revenue Marketing noch eins weiter. Also man möchte eigentlich versuchen, alle Initiativen irgendwie mit Revenue messbar zu machen. Also man stellt sich immer die Frage, hat diese Kampagne einen positiven Return on Invest, ja oder nein? Und wenn die Antwort nein ist, dann wird das deaktiviert, fallen gelassen. Und wenn es ja ist, dann wird das hier weiter skaliert. Und das ist eigentlich der Begriff Revenue Marketing, dass also auch Marketing Teil, also Revenue Impact hat, direkten.
Ja, es ist Revenue im B2B jetzt noch zeitversetzter als im B2C. Ne? Da würden wir sagen, das Nachkaufverhalten der Kundenbeziehung. Ja. Im B2B ist es ja noch deutlich, deutlich länger, deutlich komplexer. Wie macht man das? Ich verstehe es jetzt, wie zum Beispiel im SaaS-Bereich funktionieren würde. Ne? Bei Software as a Service ist es relativ gut zu tracken. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Fintech-Lösung habe oder Investitionsgüter, wie funktioniert, also woher kriege ich die Revenue-Seite in meine Betrachtung?
Ja, das sind tatsächlich basierend auf historischen Daten, also auf historischen Conversion Rates und Annahmen, die Prognosen schon im System liegen. Ansonsten, es passt natürlich auch so super häufig, dass Unternehmen sagen, oh Gott, sorry, wir haben ja keine historischen Daten, also wo sind die zu finden? Und dann geht man in dem Fall von Benchmarks aus, bis man dann wirklich eigene Daten irgendwann erhoben hat.
Okay, gut. Und die Prognosen ist ja manchmal besser als einfach eine falsche historische Zahl. Also
genau,
weil sich auf Produktseite sich ja auch viel verändert, ne? Okay. Und gibt es, liegt auch beim Revenue Marketing oder ist es bei Revenue Ops, diese, was man ja jetzt aus dem SaaS-Bereich irgendwie kennt, dass man halt ständig permanent so eine Rollieren, also eine der Haupt-KPIs im SaaS-Marketing ist ja das Verhältnis von Kundenakquisitionskosten zu CLV. Und wie gesagt, das ist ja leicht, rollierend zu machen, wenn man Software hat, die praktisch mega transparent trackbar ist, die an der klaren Identität hängt. Funktioniert sowas in anderen Bereichen auch? Also würde sich Revenue Marketing oder Revenue Ops diese Korrelation aus CACs und Predictive CLV auch regelmäßig rollierend angucken?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also gerade Customer Lifetime Value, denke ich, lässt sich auf jeden Fall auch für andere Bereiche runterbrechen. Ich denke, sicher bist du auf jeden Fall mit Return on Invest, wenn es zu Beginn nicht einfach fällt.
Okay, ja, hätte ich auch gedacht. Die im B2C ist die, sagen wir, die tiefere Perspektive für diese Korrelation aus Kunden und sagen wir mal, Umsatzerwartung auch immer sehr stark mit der Deckungsbeitragsprognose, die so eine Transaktion mit sich bringt. Wenn du irgendwie drei Warengruppen hast, ist es relativ einfach, ne, so ungefähr zu wissen, was die wahrscheinlichen Deckungsbeiträge der also relativ einfach, ne, dieser Transaktion sind. Im B2B gibt's ja nach Produktgattungen, nach zig Situationen, Segmenten, auch so wie ich verstanden habe, Riesenvarianzen von sagen wir mal Ertragskraft, Ergebnis, Beitrag von Transaktionen. Kann ich das an dieser Stelle auch schon mit reinwürfeln und sagen, okay, das sind Segmente, die sind eigentlich überstark profitabel, das sind eher Segmente, mit denen ich so eine Art Land and Expand Strategie mache, um dann eher hinten raus irgendwie bessere Deckungsbeiträge zu generieren, also wenn ich zum Beispiel mit Rabatten reingehe. Ne?
Ja, ja.
So, das ist ja auch so ein Klassiker, ich irgendwie rabattiere irgendwas, um den ersten Sale zu haben, gibt's bei Software, gibt's bei jedem Mist, ne, erstmal 6 Monate irgendwas für Umme. Ich finde das an dieser Stelle auch, also Berücksichtigung, ist das Revenue-Marketing-Betrachtung oder Revenue-Ops?
Ich denke, es sind auf jeden Fall auch Hebel, die dann im Revenue-Marketing relevant werden. Also ich glaube, gerade sowas wie Discounts oder Absatzstrategie, das findest du überall entlang dieser Marketing-Entwicklung. Und ich denke, das wird auch in der Zukunft, also sagen wir mal, es gibt irgendwann noch den nächsten Schritt nach Revenue-Marketing, glaube ich, dass auch das weiterhin relevant sein wird. Ja,
also ist ja, ich finde das erstaunlich, wie oft das nicht wirklich zusammen betrachtet wird.
Ja, ist eigentlich ein No-Brainer, oder?
Ja, ist ein, es sei denn, man hat irgendwie aus irgendwelchen, sagen wir mal, ist ein No-Brainer, ist aber nicht, ist ja nicht trivial. Also jetzt im B2C-Marketing waren es die alten Gutscheine, ne? Damit fing es oft an in der Neukundengewinnung. Jetzt in dieser besonderen wirtschaftlichen Situation haben wir halt eine riesen, sagen wir mal, riesen Bandbreite an Rabatten, die gegeben werden. Und du siehst, wenn du Marketing-Effizienz auch, egal ob B2C oder B2B anguckst, dass jede Art von Erlösminderung, egal ob gewollt oder ungewollt, halt einen riesen Einfluss hat auf die Marketing-Performance. Aber im schlechtesten Fall tausche ich ja nur Geld von einer Kategorie, also von tausche ich hohe Erträge, weil ich an den Preisen rumgefummelt habe, gegen Marketingkosten oder umgekehrt.
Ja.
So, und trotzdem läuft das, also in so einem 0815 Audit, würde ich jetzt mal so, wenn ich raten müsste, ich könnte mal nachgucken, in 2 von 3 Fällen läuft das nicht sauber zusammen. Also was Erlösminderung eigentlich für ein Aus, weil es strukturell anders unterschiedlich gemanagt wird und praktisch nur blendet, zusammenläuft auf einer G&V, wo dann keiner mehr sagen kann, warum ist das so?
Ja.
Passiert das? Gut, und aber deine Prognose ist, dass das im B2B in Zukunft auch weiter berücksichtigt wird.
Ja.
Rabatte und Erlösminderung.
Ja, denke ich auch weiterhin doch.
Ja, du sagst ja, Low-Brainer eigentlich. Aber ist das gängige Praxis? Also wenn du jetzt in Portfoliounternehmen reinguckst oder du guckst, setzt dich ja auch mit anderen Benchmarks auseinander, würdest du schon sagen, das ist heute schon irgendwie State of the Art oder ist das eher so ein Thema, wo alle dran arbeiten, da hinzukommen?
Tatsächlich, wenn ich jetzt die Beispiele bei uns im Portfolio betrachte, gerade im B2B, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall noch was zu tun in die Richtung. Also, wo ich sage, es ist ein No-Brainer, ist es doch schon noch einiges an Arbeit, dass die einzelnen Streams da sauber zusammenlaufen. Und wenn du ein super Beispiel hast, zeig mir das mal gerne, dann schaue ich mir das gerne an, wenn du sagst, dass es funktioniert. Dann bin ich da sehr interessiert daran.
Ich habe zig Beispiele, an denen gearbeitet wird.
Ja.
Und wo die größte Herausforderung ist, die Organisation so mitzunehmen, dass es so eine Art Pareto gibt, dass also die Organisation sich nicht selbst in Komplexität erstickt und trotzdem irgendwie verwertbare Informationen hat.
Ja, teilen wir das gerne mal.
Machen wir dann noch.
Gespannt.
Sehr gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren also im Grunde bei Revenue Marketing und die Schönheit, die diese Arbeitsteilung mit sich bringt. Die ich würde gerne mit dir nochmal vielleicht mal rauszoomen, weil wir schon sehr praktisch strukturell sehr sehr klar hast du uns dargelegt, so welche Entwicklung B2B-Marketing hier nimmt, welche Stufen es gibt. Kannst du ein paar Beispiele nehmen, gerade so für zum Thema Demand-Gen, welche Branchen besonders führend sind, also wo die Anwendungsbeispiele oder die Entwicklungsstufen von Demand-Gen irgendwie besonders weit sind?
Ja, kann ich machen. Also ich glaube so, gibt es eine führende Branche? Ist vielleicht schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt immer sehr, sehr gute Beispiele in den verschiedenen Branchen.
Treppenlifte.
Ja, unter anderem. Aber was ich zum Beispiel denke, also einmal muss man jetzt nicht halt Unternehmen oder auch so generell die Branchen immer die Fragen stellen, also wie gut kennen denn Unternehmen ihre Kunden und deren Bedürfnisse? Das ist natürlich dann schon mal sehr, sehr wichtig. So die erste Frage, die beantwortet wird dann, wenn wir von Demand schon sprechen. Das heißt dann auch, die zweite Frage ist so, welche Touchpoints haben dann die Unternehmen dann auch mit ihren Kunden? Und können diese Touchpoints dann auch sauber getrackt werden? Und vor allem dann, in welchem mentalen Journey befindet sich der Kunde da auch dementsprechend? Und wenn man diese Dinge dann zusammenwürfelt, dann denke ich, dann tun Unternehmen oder Branchen eigentlich schon einen ganz guten Job darin, Demand dann zu verwirklichen. Ne? Und ich finde, welche Unternehmen das schon sehr gut oder die Branche, wo ich mir überlegt habe, welche gut funktioniert, ist für mich tatsächlich so Enterprise SaaS, weil diese Unternehmen für mich schon sehr digital affin sind. Also die bringen schon so, sag ich mal, diese Data Structure mit, aufgrund schon von den Produkten, die sie auch anbieten, haben teilweise sehr starkes Vertriebsteams auch, haben aber auch verstanden, dass diese Vertriebsteams natürlich auch entsprechend Marketing brauchen. Und diese Verzahnung in diesen Enterprise SaaS Unternehmen bringt mich dazu, dass ich sage, okay, ja, also eigentlich machen die einen ganz guten Job im Bereich Demand Gen, weil sie ja noch diesen Customer Success Arm noch mit ausgebaut haben am Ende. Und irgendwie schaffen diese Departments es zusammen, gemeinsam zu arbeiten.
Vielleicht zeigen wir ein paar Beispiele auf, gerade so im Customer Success. Das ist so eine Disziplin, die gibt's im B2C. Wäre das vielleicht irgendwie eher sowas wie CRM, ne? Nachkaufverhalten, Kundenzufriedenheit.
Ja, genau.
Aber es ist ja nicht immer, also man sagt Customer Success, aber das, was es als Wertbeitrag bringt, ist, dass der Kundenwert steigt, weil in mehr Seats, mehr Lizenzen, mehr auch vielleicht verbrauchsabhängiges Pricing irgendwie stattfindet. Aber im Grunde führt es ja dazu, dass diese Revenue Expansion auf dem Kunden größer wird. Ne? Also habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, genau, ja. Absolut richtig, genau. Ja.
So, und im B2C haben wir sowas nicht, ne? Da, also haben wir schon, ne? Aber nicht so strukturell so und nicht wiederkehrend.
Genau, auch super Debatte, irgendwie super Frage. So, was haben wir da im B2C? Und ich würde sagen, im B2C, wie du schon gesagt hast, haben wir dieses Marketing-CRM, was es eigentlich ziemlich gut abdeckt. Und im B2C versuchen wir das aber zu automatisieren, weil der Warengegenwert ist nicht so hoch ist. Und wir aus dem Grund sagen, wir haben ja auch die Daten. Sehr, sehr viel First-Party-Data, die da auch B2C generiert wird. Und aus dem Grund würde ich sagen, B2C übernimmt dann Marketing als CRM die Rolle von Customer Success, während wir im B2B, wo wir gesagt haben, komplexe Produkte, lange Sales Cycle und vor allem auch häufig diese persönliche Nähe mit den vielen Entscheidern, dass wir da wirklich jemanden haben, der sich da also quasi als Customer Success Agent mit den Unternehmen zusammensetzt.
Ja, cool. Ja, weniger automatisiert. Also es gibt einen menschlichen Faktor dabei, ne? Also da gucken Menschen drauf, welche Opportunity. Klar, es werden Listen generiert, es werden Prognosen vorher, also es gibt ein Grading, Rating, Scoring, aber am Ende gibt es einen Dialog, der auch zwischen Menschen geführt wird, oder?
Ja, doch. Also genau so funktioniert Customer Success. Ist dann auch schon sehr menschlich.
Mhm. Aber ist ein Riesenhebel, um wirklich die Kundenwerte dauerhaft nach oben zu bringen, ne?
Ja, aber wie gesagt, aufgrund von diesen sehr komplexen Produkten teilweise oder halt auch Riesenwerte, also Transaktionswerte.
Okay. Also auch so ein Bereich, der, ich weiß nicht, wo der inhaltlich einzuordnen ist. Wir reden ja gleich wieder über die Branchen. Aber nur weil wir jetzt schon mal über Customer Success gesprochen haben. die im Pre-Sales-Bereich diese Funktion des Business Developments, also die BDRs, die es in vielen Bereichen gibt. Ne? Ich komme nur so drauf, weil auch das ist auch nicht automatisiert, das ist eine menschliche Interaktion. Es gibt Rating, Grading, Scoring Situationen. Am Ende müssen wieder Menschen, also auch Pre-Sales, miteinander sprechen. Das haben wir jetzt, glaube ich, gerade ausgedacht. Aber spielt das in eurem Portfolio-Unternehmen eine Rolle, diese BDR-Welt?
Ja, klar. Ich bin tatsächlich großer BDR-Fan auch, ne? Mhm. Also wenn ich dann...
Ist das BDR, ist das so eine Art Spiegelbild zu dem Customer Success Time? Oder würdest du sagen, nee, ist eine ganz andere Funktion? Ich dachte nur, die Parallelen sind, es ist sehr stark abhängig von Menschen.
Ja.
Es ist hochkomplex. Man muss eben so eine Fallzahl 1 immer praktisch behandeln, versucht aber trotzdem sehr schnell strukturell rauszufinden, wo gibt es eigentlich eine Schnittmenge und wo nicht.
Ja, genau, richtig. Also da hast du recht, das ist eine absolute Überschneidung, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber...
Das ist überall knapp, also je nachdem, welcher Marktzyklus gerade ist, aber alle jammern immer, dass sie unterbesetzt sind im BDA und in Kassenkasse.
Ja, klar. Weil die Jungs und Mädels im BDA haben halt einfach auch die Möglichkeit, direkt einen Revenue-Impact zu haben. Mhm. Ne? Also die sind ja wirklich direkt an der Front dran, direkt am Kunden dran und haben die Möglichkeit, da den Kunden kennenzulernen. Also jetzt... sag ich mal, für uns Marketers verschiedene Messages auszutesten an den Kundengruppen und dann aber halt genau direkt dann so die Kunden auch entsprechend zu konvertieren oder dann an Sales weiterzuleiten.
Mhm. BDAs gibt es in allen Verticals, also im Software weiß ich es, in Fintech etc.
Ja, also alle, die ich mir jetzt gerade eben so vorstelle, die ich kenne, doch, ich würde sagen, das hast du überall. Oder? BDAs, also funktioniert gut. Ich, wie schon gesagt, ich bin ein riesen Fan davon. Mhm. Einfach weil die haben eine gute Geschwindigkeit, um schnell Ergebnisse zu erzielen, mit denen dann weitergearbeitet werden kann.
Und sie generieren auch schnell Learnings, ne?
Ja, genau, deswegen meine ich. Mhm. Also sagen wir zum Beispiel auch, gerade Go-to-Market. Also du willst jetzt expandieren, einen neuen Markt. Und du weißt noch nicht so richtig viel von deiner Target-Audience. Und dann hast du aber, sagen wir mal, so ein paar fitte BDAler, die dann rausgehen, erstmal so testen, ist das richtige ICP, also Ideal Customer Profile, ist das richtige Messaging, was wir uns da ausgedacht haben. Und die haben die Möglichkeit, da einfach mal so für ein bisschen so abzutelefonieren, sagen wir mal, Code-Calling zu machen oder die Kundengruppe auch kennenzulernen.
Cool. Wir waren stehen geblieben bei Branchen, die es besonders gut anwenden. Also erste Kategorie Software as a Service.
Ja, genau.
So, das war eigentlich das idealtypische Vertical.
Ja, klar.
Ich muss mal sagen, halt auch B2B, diese Next-Gen-B2B-Marketing-Welt auch wahnsinnig viel von gelernt. Ne? Also,
absolut.
Und da ist ja auch richtig viel Geld drin. Also das ist ja ein Megamarkt mit Riesenmargen, Riesenkundenwerten und vor allen Dingen auch in der Bewertungszyklus, die wir also zumindest bis 2022 hatten, waren diese Marktanteile für Software as a Service auch sehr, sehr viel wert. Sind sie vermutlich immer noch, halt nur nicht so viel wie Anfang 2022. So, anderes Thema. Wir reden nicht über Bewertung, aber da hat, glaube ich, die ganze Industrie viel von gelernt. Was ist so die, sagen wir mal, die nächste Branche?
Die nächste Branche.
Also ich würde sagen, wenn SaaS führend ist, was ist so die nächste Branche hinter oder neben? Ich glaube, es gibt keine größere, oder? Im B2B?
Nee, ich würde auch sagen, also ich glaube, das sind die Mammuts der Branche, Genau, also das gefragt, nächste Branche. Mhm. Ich würde tatsächlich nicht sagen, nächste Branche, sondern ich würde ein Beispiel mitnehmen, von dem ich denke, die machen extrem geiles Demand-Gen. Und zwar ist das eins unserer Portfolio-Unternehmen, die heißen Amann Girrbach, sitzen also Headquarter in Koblach in Österreich, wunderschöne Ecke dort unten. Und was die machen, die sind haben eigentlich so zwei Zielgruppen. Das eine sind Zahntechniker, also die erstellen quasi so Fräsmaschinen für diese Zahntechniker, aber auch das Material dazu. Und dann die zweite Zielgruppe ist so Chairside, also sind wirklich dann Zahnärzte, die dann mit diesen Maschinen auch arbeiten. Also klassische Mittelstand. Und was die aber kennengelernt haben oder festgestellt haben, Amann Girrbach, ist, wir haben früher sehr stark in diesem traditionellen Marketing-Vertriebsstrukturen gearbeitet. Das haben wir vorher schon gelernt. So, also Marketing hat irgendwelche Awareness-Kampagnen gemacht, meistens auf Zuruf dann vom Vertrieb. Die meinten, wir brauchen Leads, Marketing, gib uns Leads. Und die beiden Teams waren aber nicht so richtig aligned. Und dann hat Amann Girrbach gesagt, so, nee, also gerade für den Wettbewerbsvorteil müssen wir jetzt sowas starten wie Next Gen Sales Marketing. Diese beiden Teams müssen enger zusammenarbeiten und vor allem effizienter sein. Das heißt auch, dass unser Vertriebsteam nicht ständig auf der Straße sein muss, das ist ja total teuer, sondern dass wir das einfach auch effizienter aufsetzen. Und dann haben die gesagt, alles klar, wir arbeiten da jetzt, also auch, wir haben da auch mitgearbeitet, Project A, zusammen und bauen jetzt dieses Next Gen Sales Marketing auf. Und das war dann so auf der einen Seite wurde dann Sales optimiert und auf der anderen Seite haben wir dann Demand in Marketing aufgebaut und haben es jetzt geschafft. Und das finde ich sehr beeindruckend, wie die das in dieser kurzen Zeit umgesetzt haben, dieses Unternehmen, da wirklich so einen Demand in Apparat aufzubauen und wirklich sehr gut auch mit Sales, mit dem Team dann allein zu sein.
Okay, cool. Was waren also die Learnings bei der, also die haben das für sich erkannt, dass sie das brauchen.
Ja.
Was waren denn so die Learnings aus der, gar nicht so aus der Marktseite, sondern eher aus der organisatorischen? Also wie hat die Organisation darauf reagiert?
Genau, also klar, wenn man immer wieder so Strukturen oder alte, traditionelle Strukturen aufbricht, entsteht natürlich auch ein bisschen Reibung in den Teams. Aber was festgestellt wurde, also klar, Kommunikation ist key, gerade dann für solche Marketing-Vertriebsteams. Was haben wir als erstes gemacht? Wir haben regelmäßige Strukturen aufgesetzt, dass die beiden Teams miteinander sprechen und auch mal so die Arbeitsweise gegenseitig kennenlernen. Dann ein weiterer Aspekt, der extrem geholfen hat für das gegenseitige Verständnis, war, ich habe es vorher auch schon angesprochen, gemeinsame Ziele, also gemeinsame Targets und dann auch ein gemeinsames Reporting. Also man hat immer auf dasselbe Dashboard geschaut und gesagt, das sind die Ziele, die wir jetzt als Team erreichen müssen. Ja.
Die, ich frage mich ganz oft, also auch mit unserem Team zusammen, warum manche Sachen, wie zum Beispiel so eine Next-Gen B2B-Organisation aufzubauen, warum diese Impulse so verhältnis, obwohl ja die Chancen so groß sind, trotzdem so wenig Impulse umgesetzt werden. Zumindest ist es so ein Wahrnehmungsding. Mhm. Wir haben mal versucht zu sortieren, was eigentlich so die Hindernisse sind. Wenn Organisationen zwar vielleicht intellektuell verstehen, dass es gut wäre, jetzt so ein Next Sales Gen irgendwie aufzubauen, aber trotzdem, dass das dann super schleppend ist.
Ja.
Oder sie erstmal anfangen, eine Software einzuführen. Das ist mein Lieblingsbeispiel.
Ja.
Wenn sie sagen, wir machen jetzt Next Gen und eigentlich führen sie dann eine Software ein und versuchen, die Organisation der Software anzupassen.
Ja.
Aber anderes Thema. Und eine der Indikatoren, wo wir uns gerade beim B2B immer relativ sicher sind, dass es also eine Bremse ist, dass die teilweise zu erfolgreich sind. Also, zu erfolgreich in der alten Struktur einfach, es tut einfach nicht weh. Es läuft einfach immer noch zu gut. Also im B2C findest du sowas nicht mehr.
Ja.
So, das ist extrem teuer und sehr, sehr schnell vergänglich, nicht effiziente Marketing- und Sales-Strukturen zu haben. Aber da gibt es ja teilweise sehr, sehr profitable Unternehmen.
Ja, absolut.
So. Ja. Und deren Veränderungsdruck, wenn die praktisch, ich möchte jetzt keine EBIT-Zahlen nennen, ne, aber praktisch extrem gute Ergebnisse abliefern, seit Dekaden, das so, können wir machen, aber eigentlich brauchen wir noch diese zwei Messen.
Ja.
Und
das war's.
Den Rest machen wir mit Salesforce, also der Software.
Aber ich sag's dir, also meine Prognose ist auch, also gerade B2B wird nochmal ein richtiges Trendthema jetzt die nächsten Jahre, weil genau diese Unternehmen nämlich, die werden jetzt nämlich feststellen, dass andere Unternehmen, wie zum Beispiel Amann Gebach, die jetzt dieses Next-Gen Sales Marketing machen, dass die jetzt einen Wettbewerbsvorteil haben.
Ja, klar.
Und deswegen klar, also ich stimme dir zu, es gibt da genügend mittelständische Unternehmen, die machen das schon seit Jahren mit einer Excel-File oder so, aber die werden sich irgendwann umsehen und sagen so, oh Mann, hey, hätte ich doch damals schon eher Richtung Demand investiert.
Ja, ich weiß nicht, von wem das ist. Not the fall that hurts, it's when you hit the ground. Solange die... so,
schlauer weil, Mensch.
Ich hab vergessen, Briten haben das gesungen. So, aber die das, was man halt nicht sofort sieht auf so einem Top-Level-Reporting, ist, dass diese Wettbewerbsanteile, die dann dadurch verschoben werden, durch jemanden, so einen Challenger, der einfach das besser macht als der Durchschnitt des Marktes, nicht bei den etablierten alten Kundengruppen als erstes aufpoppt, sondern primär bei den jungen, nachwachsenden Zielgruppen. Und das ist aber oft nicht transparent.
Ja.
Also teilweise, weil die Information nicht vorliegt oder teilweise, weil die Information halt nicht so wandert.
Ja, genau. Ja. Oder Stichwort Cohort Report.
Ja, das ist vielleicht mal ganz cool. Das für uns doch mal ganz, sag mal kurz, also gerade die differenzierte Betrachtung. Was ist das Gegenteil eigentlich von dieser Blended-Betrachtung, diese Durchschnittsbetrachtung?
Ja, dann wäre das wahrscheinlich Cohort-Betrachtung, oder?
Ja, genau. Also einfach einfach wirklich klar runtersegmentiert nach Kundengruppen, aber auch nach Kundenalter ausgerechnet zu gucken, wo gewinnen, wo verlieren wir.
Mhm.
Haben deine Portfoliounternehmen, wenn ihr reingeht, also gerade bei den PE-Situationen, haben die alle schon etablierte, wirklich nutzbare Cohort-Reports?
Nein.
Rhetorische Frage.
Ja, also ich glaube, die Antwort liegt hier auf der Hand, ne? Die Datenströme, also es ist tatsächlich, dass die PI-Unternehmen, die sitzen ja wirklich auf Tonnen von Daten, ne? Aber diese Daten, die sind teilweise noch ungenutzt, beziehungsweise liegen dann auch in Silos in den verschiedenen Systemen. Und dann gibt's halt, genau, zum Beispiel meine Kollegen von Project A aus dem Data-Team, dann die sind auch dafür da, dann diese Daten so zugänglich zu machen und vor allem dann so aufzubereiten, dass wir damit ja auch wirklich Analysen machen können. Mhm. Und dann beginnt mich der Fun-Part, weil die Daten sind ja da und durch die Analysen wird dann auch schnell sichtbar, wo dann zum Beispiel Potenzial oder Wachstumspotenzial dann auch liegt für das Unternehmen.
Und die Chance ist ja dann, da kamen wir ja her, wirklich so eine Organisation auch wirklich Lust zu machen, dass es nicht so ein Nice-to-Have ist, so ein Next-Gen Sales- und Marketing-Approach zu haben, sondern dass es wirklich relevante und auch wirklich nachhaltige Marktanteile sind, die man da abgreifen kann. Na gut, wir zwei können uns vermutlich da schnell in Rage reden. ich fand das ein super Beispiel, die zwei Seiten der Zahntechnik. Mhm. Also zwei Seiten, ne? Also was ist das? Wie heißen die?
Zahntechniker und die Zahnärzte.
Genau. Du sagst, die einen sind die Chairs, sind die Zahnärzte.
Genau.
Ja. Ja. Ich habe gehört, da soll auch die Margensituation ganz erträglich sein. So allgemein gesagt. hörte ich so.
Aber cool. Zielgruppe Zahnarzt ist natürlich auch speziell, ne?
Ja, klar, gibt es viele. Aber ich habe gehört, da gibt es so eine Messe, oder es gibt mehrere Messen, da gibt es eine Messe, die hat mit einer der teuersten Quadratmeterpreise ever. Ja, guter Indikator, wie viel Marge eigentlich in so einem Vertical ist. Ja. Wie teuer sind da eigentlich die Quadratmeter Messestände? naja, weil wenn sie belegt sind, heißt das zumindest, dass da gut Geld verdient wird.
Ja, klar.
Ja, so. Gut. Haben wir noch ein anderes Beispiel in der Branche? Wir haben noch gar nicht über Fintech gesprochen und so. Das ist ja auch so. Das wäre so, das eine ist ja schon fast dicht am Investitionsgütermarketing, Investitionsgüterbereich als Vertical. Das andere ist SaaS, klar, irgendwie Non-Tangible Goods, gut zu optimieren, was Prozessuale angeht.
Ja.
Wie sieht es bei Fintech aus?
Ja, Fintech ist tatsächlich also gute Frage, vor allem gerade mit dieser aktuellen Marktsituation. Mhm. Ne? Deswegen ist auch ein super spannendes Thema. Mhm. Also bei Fintech, wir haben natürlich auch einige Fintech-Unternehmen bei uns im Portfolio, B2C, aber auch eins, was wo ich sagen würde, das hat schon irgendwie auch fast einen B2B-Approach, würde ich mal behaupten. Also aufgrund von dem Transaktionswert. Und was wir da jetzt auch festgestellt haben, aufgrund von diesen äußeren Einflüssen am Markt, ist natürlich die Zielgruppe, also diejenigen, die jetzt ihr Geld anlegen wollen, wesentlich vorsichtiger und ängstlicher. Also die Menschen möchten nicht mehr Riesensummen an Geld investieren in Lösungen, denen sie nicht vertrauen.
Ja.
Und da ist dann eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel wieder gewesen, was ich jetzt auch teilen kann mit euch, ist, dass das Unternehmen wirklich sich Gedanken gemacht hat, okay, was braucht gerade mein Kunde und hat auf der einen Seite die Kommunikation halt einfach entsprechend nochmal umgestellt und das ist auch ein großer Teil von Demand Gen, nämlich einfach zu überlegen, okay, wie holen wir jetzt gerade eben unseren Kunden ab, mit welchem Messaging und genau, das war eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel auch, dass sie sich da frühzeitig Gedanken gemacht haben.
Ja, das Messaging, wir hatten das vorhin kurz am Anfang über, wie ist eigentlich der Einfluss der Kreation, also Content Creation. Stichwort Automatisierung. Wir sind ja, also im B2C sind wir gewohnt, dass wir alles, was Content Creation ist, möglichst sehr, sehr kosteneffizient und dann skalierbar irgendwie automatisieren, idealerweise für 25 Märkte und 36 Sprachen. Wie läuft Content hier? Ist ja von der Fertigungstiefe, von der Qualität ein ganz anderer Schnack. Ne? Du musst kann ja eher schnell Schaden anrichten, wenn man jetzt an Zahnmedizintechniker irgendwie eine falsche Comms rausschickt, dann kannst du ja auch Missverständnisse auslösen. Worauf muss man da achten?
Ja, also B2B Content zu erstellen ist tatsächlich echt komplex, weil wir haben ja auf der einen Seite, haben wir vorher schon angeschnitten, wir haben die verschiedenen Entscheider, also Personas, für die dann individuell Content aufgesetzt werden muss. Dann neben den verschiedenen Entscheidern haben wir aber auch verschiedene Schritte in der Customer Journey. Egal, wo man sich gerade eben befindet, ist man gerade noch in dieser Awareness Phase, also Top Funnel, ist natürlich ein ganz anderes Messaging relevanter für den User, sage ich jetzt mal, oder für den Lead, als wenn es schon wirklich jemand ist, der sich schon ein bisschen mehr mit diesem Produkt befasst hat. Das heißt, für jede Persona müssen wir Content erstellen, für jede Stage in der Lead Journey müssen wir Kunden erstellen und am besten dann auch on top cool Content für Sales, dass es auch alles so allein ist, also quasi selber CI entspricht. Das heißt also B2B Content Creation ist schon ein echt komplexes Ding, aber hat natürlich auch den Vorteil oder die Möglichkeiten, die Leads dann entsprechend durch diese Journeys zu navigieren und deswegen machen wir das ja.
Okay. Und die Erstellungsseite kann dann auch, also vermutlich sind die Kosten auch nicht nur höher, sondern auch gerechtfertigt, weil sie zu einer besseren Conversion beitragen.
Ja.
Wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht noch einen weiteren Begriff reinbringen, aber wenn man zum Beispiel wie Account-Based Ansätze hat, dann muss man ja noch in dem Content auch noch praktisch die situations- oder firmenspezifischen Inhalte auch noch reinflechten. Ne?
Ja, ja.
So.
Ja.
Aber das umfasst das machen wir später.
Also fast Stalking-Ansätze, ne?
Ja, total. Bist du ein Fan von ABM?
Ja, also ich bin ein Fan von ABM, wenn es gut gemacht wird. Dann finde ich ABM großartig.
Ja.
Es ist ja auch schon mal vorgekommen, dass man dann von ABM gehört hat und von den Vorteilen von ABM. Meistens wird es natürlich dann von irgendwelchen ABM-Tools dann prophezeit. Ja. Mit dem Tool können sie die Umsätze generieren. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, was da für Kosten dahinter stecken. Und es sind nicht nur die Toolkosten auf der einen Seite, es sind auch die Kosten für Ressourcen.
Genau.
Und deswegen ist das mit Vorsicht zu bedenken. Mhm. Und ich würde von so einem Ansatz ausgehen, wenn man denkt, so ABM ist was für mein Unternehmen, dann will ich erstmal sagen, testen und das am besten jetzt nicht mit einem ABM-Tool und dann wirklich an Hypothesen und Antworten einsammeln, dass ABM wirklich dann für das Unternehmen auch sinnvoll ist. Und dann kann man eine ABM-Lösung implementieren.
Mhm. Magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, was der Unterschied zwischen einem traditionellen Ansatz und einem ABM-Ansatz ist? Wir sind da so schnell draufgesprungen, aber das ist vielleicht unfair.
Gibt's da nicht diese eine Metapher mit dem Fisch und dem Speer? Also genau.
Die kenne ich nicht.
Da gibt's auch einmal, genau, traditionelles Marketing ist, wenn ich jetzt fischen gehe mit einem Netz,
ja,
so sammeln alle ein und dann putzen da ein paar Fische raus.
Stimmt. Ja.
Und ABM ist, ich gehe mit einem Speer und erziele diesen einen Fisch.
Genau.
Genau, das ist der Unterschied zwischen ABM und traditionellem Marketing.
So super, super gut erklärt. Nur zudem gibt's noch die Anstrengung, dass ich mir vorher festlege, welcher Fisch, ne?
Ja,
welche
genau,
Größe.
Richtig. Genau. Ich will den größten.
In dem Fall hat der Fisch einen Namen.
Genau, richtig.
Ja, okay. Mit Blick auf die Zeit, ich merke, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich nicht merke, dass wir praktisch schon kurz am Ende sind. Also der Podcast ist ja im Wesentlichen für mich gemacht worden. Ja, nee, Spaß beiseite. Obwohl wir hier so eine inhaltlich, also es ist ja absolut ein Nerd-Level, das Kompliment, das soll ja so sein, das wollten wir so machen. Aber ich muss jetzt trotzdem ein bisschen auf die Zeit achten und hätte ich gerne so ein bisschen, und nochmal, vielleicht kannst du auch gerne noch Sachen wieder zusammenfassen, so bei die Do's and Don'ts, ne? Also du hast gerade schon bei ABM, hast du schon sehr prägnant gesagt, ne? Nur wenn man diese Komplexität beherrscht, wenn man es wirklich gut macht. Aber so allgemein, wenn wir über Demand Gen sprechen, wenn wir das zusammenfassen, so die Klassiker, die immer wieder kommen an Fehlern, die man vermeiden kann oder Sachen, die man auf jeden Fall machen muss, bevor man die nächste Stufe erklimmen möchte.
Ja.
Sag mal, was sind deine Top Do's and Don'ts?
Ja, boah, wir haben schon einige tatsächlich jetzt so in den letzten Minuten berührt, aber ich liste sie nochmal auf. Ja. Also Do's auf jeden Fall zu Beginn, sich einmal klar machen, was sind so die Personas und basierend auf diesen Personas zu überlegen, okay, welche Touchpoints haben sie entlang der Customer Journey und diese dann auch zu identifizieren.
Jana, also, darf ich auch so, Personas heißt hier, das sind ja keine B2C-Personas, ne? Das ist jetzt nicht die 35-jährige Chantal, diese soziodemografischen Personas, sondern das sind strukturell ganz andere Personas. Ne?
Genau, die sind die Entscheider, ja, sagen wir so, genau. Also wenn ich von Personas spreche, ist auf der einen Seite haben wir einmal denjenigen, der das Tool dann am Ende auch benutzt. Wenn wir sprechen jetzt von einem Tool-Ansatz, so von einem SaaS-Ansatz oder so, ist derjenige, der das nutzt. Aber derjenige, der es nutzt, ist ja nicht unbedingt auch der am Ende dann auch die Hoheit über das Budget hat.
Genau.
Und das heißt, derjenige muss dann erstmal seinen Chef dann überzeugen, dass das wirklich die eigene Lösung für die Person ist. Genau.
Also erster Punkt, Personas.
Personas kennen. Und das ist nämlich ganz wichtig, weil Personas sind wichtig für den Content. Das heißt, einmal zu überlegen, wie möchte diese Person angesprochen werden, über welchen Kanal. Haben ja super viele Kanäle auch wieder. Dann wird dann der Content für diese Person aufgesetzt, also entsprechend der Value. Und das wäre zum Beispiel so mal das erste Do. Das wäre in Richtung so Lead-Gen. Dann des Weiteren habe ich auch schon gesagt, so klar gemeinsame Ziele zusammen mit Sales und aber auch regelmäßiges Alignment. Das klingt immer so banal, dass Marketing und Sales, dass die sich nicht verstehen, aber es ist doch wirklich schwieriger als gedacht. Und gerade so gemeinsame Targets, Dashboards und irgendwie so, sagen wir mal, so ein Weekly Sure Fix oder so hilft extrem, dass man weiß, generieren wir gerade die richtigen Leads in der richtigen Qualität auch. Genau. Das wären nicht mal so die zwei Do's, die ich jetzt gesagt habe, die am wichtigsten sind. Und wenn wir uns dann auf der Don't-Seite ansehen, ist klar, fehlendes Tracking. Super schlimm. Wir wollen ja eigentlich alles tracken. Wir wollen sehen, wie entwickeln sich denn die Leads down the funnel. Und wenn wir das nicht feststellen können, haben wir dann am Ende auch keine Rückschlüsse auf unsere Marketingkampagnen. Und also das heißt, Tracking muss aufgesetzt sein. Wir wollen wissen, so wie ist die Qualität der Leads. Das heißt, das Feedback muss auch in beide Richtungen stimmen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist Brüche in der Lead Journey. Das heißt, wenn auf der einen Seite die Leads dann eingesammelt werden, passiert es häufig auch, dass diese Leads dann, sagen wir, dass irgendwie der Nurturing-Ansatz oder dieser Follow-up-Ansatz auch nicht stimmt und die dann auch entsprechend dann aus der Journey rauspurzeln.
Weil er inhaltlich nicht stimmt oder weil er liegen bleibt oder zu spät oder nicht die richtigen zum richtigen Zeitpunkt angesprochen werden?
Fehlende Verantwortung zum Beispiel, ein Punkt, ist nicht klar, was macht man jetzt mit dem Lead, also wo liegt der, fehlende Verantwortung oder teilweise auch, so Marketing-Automation sich sauber aufgesetzt. Und da gibt es dann auch wieder so, wir hatten ja vorher über so Rollen und Profile gesprochen, gibt es dann eigentlich auch wieder so, wie zum Beispiel Sales-Ops oder Marketing-Ops-Menschen, die dann schauen, okay, stimmt das? Also ist dieses Lead-Routing von Marketing und Sales, ist das wirklich gegeben und funktioniert das?
Das bleibt. Verstehe ich. Was sind Gründe für fehlendes Tracking? Was kann da sein, die Organisation? Weil es gibt ja jede Menge, also an der Tool-Landschaft kann es nicht liegen. Also wahrscheinlich nicht. Aber woran könnte da, was könnten Gründe sein, warum Tracking nicht aufgesetzt ist?
Ja, also Gründe, warum Tracking nicht aufgesetzt werden kann, ist natürlich auf der einen Seite, klar haben wir, Tünang war ja auch mal bei dir, also Tünang ist auch jemand von Project A, also unsere CMO, MD von Project A, die aus dem Acquisition-Marketing-Bereich kommt und sie hatte einmal so einen Vortrag gehalten mit dem Thema Acquisition-Marketing is dead. Und Hintergrund von diesem ganzen Thema ist eigentlich, dass wir aufgrund von diesen ganzen Cookie-Regulatorien eigentlich nicht mehr so richtig tracken können, was Phase ist. Das ist zum Beispiel ein großer Grund, warum das Tracking wegfällt. Ein weiterer Grund jetzt gerade auch Richtung B2B, ein gutes Beispiel, Messen und Events.
Ja,
da gibt's halt Es ist halt echt immer noch so, wie kriegen wir die Offline-Leads in unsere digitalen Systeme? Und da gibt's auch einige Lösungen, manche funktionieren, manche funktionieren weniger. Aber das ist zum Beispiel auch so eine, bringt dann so Problemchen wegen Inconsistency.
Ja klar, muss auch ein klarer Prozess sein, ne? Und erfordert ja auch eine gewisse Disziplin.
Disziplin, genau das ist es, ja.
Ja, okay. Gibt's noch mehr Do's und Don'ts?
Nee, ich glaube, also...
Das sind schon mal wichtige, ich wollte es jetzt praktisch nur nicht ungerechtfertigt abkürzen, das sind auf jeden Fall schon mal ganz wichtige Sachen. Was denkst du, so Blick nach vorne, welche sind so die Disziplinen, die in Zukunft in deiner Arbeit jetzt den größten Fokus haben werden? Also wir haben ja anfangs so gesprochen über die ganze Strecke. Du hast auch mehrfach schon gesagt, für welche Bereiche du großer Fan bist. Aber wenn du denkst, so, wo ist eigentlich noch das Verhältnis zu Potenzialausschöpfung, also Reifegrad und Potenzial, was denkst du über alles, wo kann man noch mehr weiter reinbohren?
Ja, ich glaube, wir können noch mehr weiter reinbohren in den Bereich Marketing Efficiency. Und das ist auch ein Thema, was du vorher angestanden hast, was kommt tatsächlich mit Datenhoheit. Also sobald wir Datenhoheit haben, haben wir die Möglichkeit, unsere Aktivitäten auch besser zu tracken und zu identifizieren, was funktioniert jetzt für unseren Funnel oder für unsere Company und was nicht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ein Thema, wo jedes Unternehmen einfach noch besser werden kann.
Stimmt. Gerade in diesen Zeiten jetzt, wo in diesem jetzigen Marktklima ist Wachstum ja nicht mehr so wertvoll wie Profitabilität sich. Also Geschwindigkeit hat einen anderen Preis.
Ja, absolut.
Okay, super cool. Ich könnte jetzt noch ewig weitermachen, aber vielleicht machen wir einfach eine Fortsetzung.
super gerne,
so, über die Unterschiede zum Beispiel, je nachdem, also auch die Unterschiede zwischen diesen ABM-Ansätzen und den traditionellen Vor- und Nachteilen. Es gibt zig Sachen, wo man tiefer reingehen könnte.
Ja, okay.
Bevor wir uns hier verabschieden, sag mir nochmal bitte, Jana, was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes oder noch nicht begonnenes Projekt?
Okay.
Du kannst frei sagen, egal ob, also du wählst das Feld.
Okay, ich habe tatsächlich zwei, die mir gerade einfallen. Also das erste ist, ich bin gespannt, wie du reagierst. Also das erste ist tatsächlich, ich arbeite hier an meinem ersten DJ-Set für unsere Summerparty von Project A.
Oh, sehr gut. Und jeder weiß, wie feierfreudig Project Aler sind, aber auch wie praktisch verwöhnt und kritisch. Sondern sehr gut.
Genau. Also ich sag dir,
wollte ich nicht nervös machen.
Da habe ich mir eine sehr harte Audience ausgesucht. Ja. Da arbeite ich dran, da freue ich mich schon drauf. Und das andere Projekt, das ist aber, glaube ich, eher so Spielerei. Ich hatte überlegt, eine eigene kleine Mini-NFT-Kollektion aufzubauen, aber einfach nur, ich hatte mal Lust, mich durch diesen Prozess durchzuarbeiten, dass ich es einfach mal verstehe, was da passiert, weil das ist auch so ein Thema, alle Welt spricht davon.
Ja.
Und ich dachte, wenn ich mich damit mal ein bisschen befasse, verstehe ich es doch ein bisschen mehr. Ja. Das heißt, NFT-Kollektion ist auch noch auf dem Plan.
Was für eine Kollektion?
Oh. Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht irgendwelche Bored Elephants oder so. Ich weiß nicht. Wenn ich dann welche Kollektion habe, kriegst du einen.
Ja, oh, super. So, das sind ja beide super Themen. Die machst du das DJ-Geschäft schon vorher oder jetzt nur für
Projekte? Ich bin ganz neu im Business.
Okay. Und?
Ja, also kannst du auch
gerne. Schade, dass du gestern Abend nicht auf der OMR-Party warst.
Naja, vielleicht bin ich ja nächstes Jahr dann on stage.
Ja, ich sag mal, da war eine Kollegin von dir, die da ihr DJ-Set abgebrannt hat. Und ja, es ist schwer, also ich sag jetzt, es ist schwer für mich nachzuvollziehen, was eigentlich so der differenzierende Faktor ist. Also klar, die macht da eine Show, die hat so ein bisschen Technik und es gibt irgendwie eine Stimmung. So, aber ich weiß nicht, worauf sie wirklich einen Einfluss hat, weil auf die Stimmung.
Ich war schon davor da, oder?
Also ich glaube, da hättest du sofort, aber das ist so total ungerecht der Kollegin. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das funktioniert. Beide Themen sind ja richtig gut.
Ja, super. Ja. Erzähl ich dir am nächsten Mal.
Ja, das wäre super. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die tollen Insights. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, liebe Jana.
Danke, Erik. Bis dann. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.